Liebe Devotees und liebe Gäste, ich möchte heute gerne etwas über ein Thema sagen, das mir sehr am Herzen liegt. Das Thema, was mir von den Govinda-Leuten gegeben war, ist das geheime Verständnis der Vedas oder das Geheimnis der Vedas? Veda Rahasya. Als ich Madan Mohan mir diesen Titel ankündigte, sagt er, ich denke, es ist wichtig, dass du zu den Devotees und zu den Freunden aus einer Insider-Perspektive sprichst, aus einer Perspektive, die einem Indologen oder einem Sprachwissenschaftler, der die Vedas auf Sanskrit studiert, vielleicht nicht so zugänglich ist, sondern eher einem Mönch zugänglich ist wie dir. Und dann sagte er mit einem verschmitzten Madan Mohan Zwinkern in den Augen, und das lässt dir dann genug Zeit zu sagen, was immer du sagen willst. Du hast einen breiten Rahmen, den du wie Van Gogh, der Maler, so gestalten kannst, wie du willst. Es stimmt, ich bin jetzt seit über 30 Jahren auf, sagen wir mal, dem spirituellen Pfad der Vedas. Nicht als ein, wie soll ich mich ausdrücken, Wissenschaftler, der von außen mit seinem Intellekt den Veda studiert. Sehr oft kommt es vor, dass ich richtig die Abteilung meines Intellektes schließe, fest verriegele und eine andere Abteilung, mit der man viel besser Spiritualität studieren kann, aufmache. Die Abteilung des Herzens, die, sagen wir mal, in unserer westlichen Kultur mit einem schweren eisernen Vorhängeschloss geschlossen ist, dem falschen Ego, dem Ego. Ich habe an vielen Universitäten schon gesprochen und mich an einigen regelrecht unbeliebt gemacht, weil ich wirklich gesagt habe zum indologischen Professor, wenn Sie ein Honig schmecken wollen, nützt es nichts, darüber zu theoretisieren, von welcher Wiese die Bienen wohl den Waldhonig eingesammelt haben und was für unterschiedliche Blüten da drauf standen. Man muss den Honig schmecken, darum geht es. Machen Sie das Glas auf und essen Sie lieber den Honig, als stundenlang darüber zu sprechen. Dann hätten Sie am Ende Ihren Studenten viel mehr gesagt als mit ihren Vorträgen. Ihr könnt euch vorstellen, dass man sich so nicht immer sehr beliebt macht in wissenschaftlichen Kreisen. Aber es gibt einen Zweig der Wissenschaft, die Experiential Science, dem das natürlich sehr genehm ist. In unserer heutigen Zeit findet in vielerlei Hinsicht eine Öffnung statt. Worum es eigentlich bei dem spirituellen Wegen geht, die in den Vedas empfohlen werden, ist letztendlich um das Thema Bhava. Bhava wird übersetzt mit Gemütsstimmung. Etwas, was man im Herzen verspürt. In der Bhagavad Gita spricht Krishna über den Begriff Bhava, indem er sagt, indem er auf die letztendliche Prüfung im menschlichen Leben hinweist und darauf zu sprechen kommt, dass eben Bhava oder die Gemütsstimmung, die man hat, sagen wir mal, entscheidet, wie wir diese Prüfung in unserem Leben bestehen. Ich spreche natürlich vom Tod. der letztendlichen Prüfung, der wir so gerne mit Ignorieren begegnen. Denkst du manchmal an deinen Tod, Jai Gopal? Oh. Wegen der Schulter? Auch so? So. Oh, hab dich unterschätzt. Über den eigenen Tod. Der eigene Tod ist die Prüfung, zu der sich entscheidet, oder wo sich entscheidet, ob wir gut gelernt haben in unserem Leben. Den Tod kann man nicht betrügen. Der Tod kommt zu einem Zeitpunkt, den man auch nicht selber festlegt. Der kommt ganz plötzlich, wie etwas, was wir überhaupt nicht für möglich halten, dass es mal mit uns geschieht. Andere Leute sterben, nicht ich, so denkt der normale Mensch. Und dann entscheidet, naja, der Reifegrad, den wir erreicht haben im Leben, wie wir unseren eigenen Tod in die Augen sehen. Krishna sagt, zur Zeitpunkt des Todes entscheidet deine Bhava, das heißt dein Gemütszustand, den du in dir trägst, was du im nächsten Leben werden wirst. Diese Bhava schafft eine feinstoffliche Form in unserem Geist, die sich in eine grobstoffliche Form umwandelt. Ich möchte euch das am einfachsten erklären. Es ist sehr schwierig mit einer Technik, die die Yogis anwenden. Ich selber habe diese Yogi-Technik einmal im Jahre 1976 selber gesehen. Ich befand mich in Allahabad. Es war schon Sonnenuntergang und ich hatte mehr oder weniger mich von der Gruppe der anderen Mönche, der anderen Brahmacharis zurückgezogen, weil ich noch ein bisschen verspätet war mit meinen Runden und alleine gechantet, als ich plötzlich sah, wie direkt vor mir ein Mensch entstand. Also da wuchsen die Konturen eines Menschen vor meinen Augen so zusammen. Ich kann es nur so beschreiben, die Erfahrung, wie ich es bei meiner Mutter zu Hause gesehen hatte. Die hatte eine Sanduhr und hat es dann so umgedreht und dann türmte sich innerhalb, ich glaube, von 5 Minuten so ein Sandhaufen auf, so ein kleiner spitzer Sandkegel. Und wenn der sich manifestiert hatte, dann waren eben 5 Minuten um, was also genau die Zeit war, die sie für irgendein Kochvorhaben geplant hatte. Und so maß die ihre, ich weiß nicht, ob man das heute noch hat, heute hat man, glaube ich, schrille Wecker und elektrische Schocks, die die Köchin erinnern und all solche Sachen. Aber in der, als ich noch ein jung war, in der guten alten Zeit, hatte man Eieruhren, nannte man die, oder Sanduhren. Und so eben wie zu Hause in der Küche, so selbstverständlich und unbeachtet oder sagen wir, manifestierte sich dieser Yogi vor meinen Augen. Ich sagte, wow. Ich war noch ein sehr junger Devotee. Sagte einfach, wow. Cool. So sprechen junge Leute schon zu allen Zeiten. Und der Yogi grüßte mich wie ein Gentleman und sagte Hare Krishna. Und also es war für ihn das Selbstverständlichste, eben wie bei uns zu Hause diese Sanduhr. Und er stand dann auf, schaute mich ein bisschen beruhigend an und sagte so Tike, Tike, Baba, Tike, sagte er und ging dann wohin er auch wollte hin. Ich hätte ihn gerne aufgehalten zu dem damaligen Zeitpunkt und ihn gefragt, wie er das gemacht hat. Aber ich konnte nicht Hindi und konnte auch in dem Augenblick gar nichts denken oder fragen. Ich war zu, wie soll ich mich ausdrücken, verblüfft. Später las ich dann im Mahabharata, dass Yogis eine beliebige Form annehmen können, eben eine Form, mit der sie das, was sie gerade vorhaben und erreichen wollen, erfüllen. Ich hörte von zwei Yogis, männlichen Yogis, die sich offen über Sexualität austauschten und sagten, ja, es wäre schön, interessant, das einfach mal zu erfahren, aber nicht in diesen menschlichen Körpern, denn in diesem menschlichen Körper haben wir das Zölibat gewählt und wollen nicht unseren Samen nach unten verschütten, sondern diese Energie umwandeln als Ojas und yogische Kräfte entwickeln. Was machen wir dann? Ja, sagte der eine, du wärst ein Hirsch und ich ein Hirschkuh. Und dann nahm die diese Form an, um das in dieser Form einmal zu erfahren, was ganz Niederdorf beschäftigt. Nicht in einer menschlichen Form, sondern in einer anderen Form. Was hierbei nötig ist, ist, dass der Yogi sich total konzentriert und in seinem Geist dann am Ende der Meditation, das hängt mit den Elementen zu tun, wo er über die Elemente im Shankhya meditiert, dann eine Form konstruiert, die zunächst einmal nur feinstofflich ist. Das ist nur eine Bhava-Form, eine Gedankenform, eine gedanklich vorgestellte Form. Dann jedoch, nachdem er das getan hat, wird er eine grobstoffliche Form annehmen. Der Geist, so sagt die Yoga und Philosophie, lässt sich mit einem Schmelztiegel vergleichen. Ungefähr so wie hier. Da sollte sie. Ich wollte das jetzt in diesen Tiegel reingießen, aber ich bin zu ungeschickt. Es soll nicht sein. Ich habe es schon oft gemacht und da hat es geklappt, aber hier hat es jetzt nur ein See auf dem Boden gemacht. Hare Krishna. Ich bin halt nicht so praktisch. Bei diesem Versuch geht es darum, in eine Form, eine andere Form hineinzugehen, an den Wachs hineinzugeben. Und der Wachs wird, nachdem er erkühlt ist, die Form dieser Zimbel annehmen. So ist es auch mit deinem Geist. Was immer du da rein tust an Gedanken, kann eine bestimmte feinstoffliche Form schaffen, die man dann mit sich rumträgt und in seinem Geiste hat. Und nachdem man diese Form erstmal feinstofflich drin hat, kann man dann eine grobstoffliche Form annehmen. Ihr alle wisst das von diesen beiden Mönchen. Der eine Mönch hatte kurz einer Frau geholfen, über den Fluss zu setzen, und der andere alte Mönch sagte nach 5 Stunden, wie, du bist mir ein schöner Zölibatärer, Heini. Du hast eine Frau berührt, Haut an Haut hast du sie getragen. Der junge Mönch, der also diese Frau über den Fluss getragen hatte, antwortete, ja, für 5 Minuten. Du aber trägst sie, die Frau, jetzt schon für 5 Stunden mit dir herum. Also gut geantwortet. Ja, was immer ihr in euren Geist hineintut, nimmt entsprechend der Bhava, der Gemütsstimmung eures Geistes, der mentalen Ausrichtung, die da ist, eine feinstoffliche Form an, die dann zur Zeit des Todes euch zu einer grobstofflichen Form hinträgt. Das nämlich, woran du in deinem Examen denkst, in dem Todesexamen, dem Examen deines Lebens, wird entscheiden, wohin du als nächstes hingehst. Ein intelligenter Mensch ist deswegen während seines Lebens damit beschäftigt, in seinem Geist Form zu schaffen, spirituelle Form zu schaffen, die ihn dann automatisch in dieser Todesstunde zu seinem erstrebten Ziel hinführen. Wir sollten das nicht unterschätzen. Was immer wir in unseren Geist hineintun, bildet eine bestimmte Form. Und diese Form wird entscheiden, wie unser Bhava. Dieser Bhava wird entscheiden, wie unser Bhava. Bhava heißt das Dasein. Das Denken wird unser Dasein bestimmen. Hier finden wir die geheime Message der Veden. Seht mal, unsere materialistische Kultur, da geht es darum, etwas zu haben, vielleicht ein Titel oder einfach ein schönes Haus auf der Alm oder was noch, ein gut gehendes Geschäft zu haben. Und unserer materiellen Gesellschaft geht es auch darum, etwas Interessantes zu tun. Kunst, Musik, Sexualität, wichtiges Thema, was noch, was tut man noch, Sport, Politik, also verschiedene Dinge zu tun. Der ganzen vedischen Kultur geht es darum, uns von dem Begriff des Habens und des Tuns, das sind zwei Begriffe, die sich außerhalb von unserem Wesen befinden, hinwegzuführen und hinzubringen zum Begriff des Seins. Hier ist das geheime Wissen der Veden. Eine Umkehrung aller Werte, eine Nichtung der materiellen Werte. Weil hier bekannt ist, dass der Geist und das Geistige das eigentlich Entscheidende im Leben ist. Nicht das Materielle, was man haben kann oder tun kann. Ich möchte euch gleich ein paar Beispiele geben, wie das gemacht wird im vedischen Sinne, aber vorher noch etwas sehr Wichtiges sagen. Etwas, was ich auch bei unseren spirituellen Menschen im Govinda und unseren Tempelbewohnern und so weiter immer wieder sehe. Woran auch immer du denkst, das schafft eine bestimmte Färbung in deinem Geiste. Im vedischen, also in unserem Sadhana geht es darum, Raga zu entwickeln. Raga heißt Hare Krishna. Eine bestimmte Färbung im Geiste. Ja. Viele Devotees kennen den Begriff Raga in unterschiedlichen Zusammenhängen. Raga bedeutet in einem Zusammenhang Färbung. Zum Beispiel kennen die Devotees das in einem musikalischen Sinne, wie Garuda Pandit Prabhu, der ein sehr musikalischer Mensch ist. Verschiedene Ragas, so wissen wir, schaffen bestimmte Gemütsstimmungen. Zum Beispiel gibt es Ragas-Melodien, die man nur am Abend singt, weil der Abend eine bestimmte Gemütsfarbe hat. Auf diesem Bild sieht man es sehr schön. Die Nacht hat eine so blau-schwarze, etwas schwere, aber durchaus verlockende und reizvolle Stimmung. Ne? Hinter dir, Madhu Matthias, ein Nachtbild. Kennst du, ach, du wohnst ja hier. ja. Naja, ein Raga, eine bestimmte Färbung oder Farbe. Bestimmten, sagen wir mal, Gemütsstimmungen werden bestimmte Farben zugetan. Zum Beispiel Leidenschaft wird so ein Rot zugeordnet, wie unser Chakrapani sich heute Abend angezogen hat. Das ist ein sehr schönes Weinrot, was du hast. Das ist eine sehr rajasische Farbe, in der allerdings ein sehr sattwischer Mensch sitzt im Augenblick. Das ist ein sehr gelungener Kontrast, finde ich. Ja, Dharmaraja. Ja. Also eine bestimmte Färbung, man kann auch von der Wirkung auf, von Farben auf unser Gemüt sprechen. Ich habe zum Beispiel im Zürcher Tempel ist das Schlafzimmer, ihr könnt einfach mal mein Schlafzimmer besuchen, also ich wohne da ja nicht, aber dieses Gästeschlafzimmer besuchen, das ist eine komische Einladung, ihr könnt mein Schlafzimmer besuchen. Also das hab ich jetzt wirklich schlecht ausgedrückt. Besucht einmal das Gästeschlafzimmer. Das ist wunderschön blau angestrichen. Ich glaube, das war deine Idee, Madame Mohan? Ja.
Das war die Idee für Veden.
Weil das stimmt. Wenn du zu schlafen willst, willst du nicht aufgeregt sein und aufgebracht werden durch eine ganz rote Farbe. Du möchtest einfach ein bisschen ruhig werden. Und da ist eben dieses Tiefblau, was Madame Mohan gewählt hat, genau geeignet. Also ihr könnt, wenn da keiner schläft, gerne mal da reinschauen. Ihr führt sofort, ach, jetzt will ich mich hinsetzen und jetzt will ich mal ganz langsam auf die linke Seite rübergehen und dann bin ich schon weg. Es ist sofort die Idee, die man da kriegt. Das spürt man. Eine bestimmte Farbe hat also auch eine bestimmte Gemütsfarbe mit sich, die sie verursacht. So, Im spirituellen Leben ist es wichtig, dass wir unserem Geist eine bestimmte Färbung geben. Und das heißt, dass wir uns nicht den Fehler erlauben, den sich so viele Scheinvedantisten erlauben. Die, sagen wir mal, das vedische Studium mit einer Art distanzierten Armsessel-Spekulationsstudium machen. Wenn man das vedische Studium richtig machen will, dann versteht man genau, was ich euch jetzt zeigen möchte. Alles in dieser Welt ist von den, man sagt, den drei Gunas durchzogen. Ich will das hier nicht weiter ausführen. Das ist sozusagen, das sind Grundeigenschaften, die diese Welt ausmachen, ungefähr so wie drei verlaufende Fäden einen guten Stoff ausmachen. Dieser Stoff ist ein mittelguter Stoff und hat deswegen nur zwei Fäden, die gehen senkrecht und waagerecht. Aber wenn es ein sehr fester Stoff wird, dann gibt es auch noch einen diagonalen Stoff. So ist alles in dieser Welt, diese feste Welt, aus drei Gunas, drei Erscheinungsweisen gefärbt. Sattva, Rajas und Tama. Und wenn du an irgendwas in dieser Welt denkst, wird sich dein Geist dementsprechend färben. Der Geist, der Manas, wird in den Vedas als etwas Reines beschrieben, ursprünglich. Unser Denken ist ursprünglich rein. Das hat mich sehr interessiert, Wunder genommen. Das Chitta, das Bewusstsein und auch der Manas. Der Manas wird als in Sattva Guna beschrieben und wird gesagt, ist ursprünglich rein, so wie klares Wasser, was dann aber mehr und mehr gefärbt wird. Wenn man sich versteht in dieser Kunst, kann man jemanden anschauen in die Augen. Das werde ich jetzt nicht so unverschämt machen, weil das kann man richtig lernen. Da gibt es Seminare in den Vedas, gibt es Gurus, die einem das beibringen. Nicht so Seminare. Und da kannst du gucken und du kannst sehen, was hat er in seinem Geist im Augenblick. Du gehst einfach durch die Tore der Augen hinein in das Bewusstsein und siehst, dass da bestimmte Färbungen drin sind. Dinge, die der während des Tages gedacht hat, die der erlebt hat. Zum Beispiel unsere Chitra hat Mutterfreuden im Geist. Also die ist einfach verliebt in ihre kleine Sundari. Das ist sehr klar. Das ist gut so. Ja, sehr nice. So muss es sein. Ja. So, aber alles in dieser Welt, wo wir mit in Kontakt kommen, wird eine bestimmte Färbung in uns hinterlassen. Es ist praktisch wie ein Farbbottich, diese Welt, oder wie verschiedene Farbbottiche, die dann eine bestimmte, die unseren Geist in bestimmte Art und Weise färben. Das ist jetzt nicht eine sehr starke Farbe, eine Pastellfarbe haben wir hier. Ich habe eben gedacht, mit meinem ursprünglich weißen Bewusstsein, an so ein paar Themen wie, ach Mensch, wie kriege ich das bloß hin und so weiter und gehen wir heute Abend mal hierhin oder dahin. Und während ich so daran denke, wird mein Bewusstsein plötzlich gefärbt. Lange nie du schaust, so zweifelhaft mir zu. Das ist kein schwieriger Punkt, das ist ganz einfach. Woran auch immer ich denke, was ich in meinen Geist hereinlasse, wird mich färben. Psychologen haben herausgefunden, dass die meisten Menschen unglaublich vorsichtig inzwischen geworden sind, was sie reinlassen in ihren Mund. Man weiß, biologisch, vegetarisch, gut angebaut, bloß kein BSE oder so. Ja. Gibt es das auch schon in der Schweiz, diese...
Fleisch mit BSE.
Fleisch mit BSE, da werde ich gleich infiziert und kann mich gleich begraben lassen. Ne? Aber wie viele Leute denken darüber, was sie in ihren Geist hineinlassen? Hare Krishna! Wie oft denkst du darüber, Madan Mohan? Gora Ari! Wie oft denkst du darüber nach, Rangini? Wie oft denkst du am Tag darüber nach, was du in deinen Geist hineinlässt? Madhumati. Es ist unglaublich wichtig, was du in deinen Geist hineinlässt. Denn wenn du nicht vorsichtig wirst, wird das, was dich in deinem, was du da hineinlässt, dich total bestimmen. Manchmal ein Leben lang. Auch als spiritueller Mensch. Es gab einmal einen großen Heiligen namens Vipranarayan, der in Südindien auf der Insel Ranganath, der Tempelinsel, lebte und einen Blumengarten hatte, in dem er Blumen für Ranganath anbaute. Jeden Morgen hat er von diesen selbstgezüchteten Blumen eine wunderschöne Blumengelande aufgezogen und hat sie dem Deity gegeben. Den ganzen Tag war er in Gedanken damit, die Blumen zu bewässern, sie zu kultivieren, Kuhmist herbeizuschaffen von einer Kuh, die erst ein Kalb gekriegt hat, weil dann der Kuhmist besonders gute Dünger gibt. Für ihn gab es nur seinen Seva, seinen Dienst, Blumen zu machen, und Krishna, für den er die Blumen machte. Eines Tages ergab es sich, dass Deva Devi, eine Prostituierte von der Nobelklasse, die gerade vom König kam, auf der anderen Straßenseite vom Blumengarten eine Pause machte. Sie war schwer beschmückt mit Gold und ruhte sich unter dem Schatten eines Baumes aus. Sie war mit ihrer Schwester zusammen. Und während sie so sprachen unter Frauen, so ein bisschen relaxed, schaute Deva Devi auf den Blumengarten. Und da sah sie gerade, wie Vipranarayan zwischen zwei Blumen hervorschaute, in ihre Richtung, so wie ich jetzt unser Wolf anschaute, und dann wieder uninteressiert weiter blummelte, nicht? Die Blumen aussuchte. Er nahm sie nicht wahr, zu Deutsch gesagt. Denn für ihn gab es nur Blumen, die er aufzog, und Krishna, den er mit den Blumen erfreute. Deva Devi guckte zu ihrer Schwester und sagte, was ist denn das für einer? Es war ihr bisher noch nicht vorgekommen, dass ein Mann sie nicht mit Erregung wahrgenommen hatte. Ihre Schwester sagte, das ist wie Brahmin, ein Heiliger, der denkt nur an Blumen und an Krishna. Wenn du ihn, und dann lächelte sie wie Schwestern unter Schwestern lächeln, dazu bringen kannst, an dich zu denken, dann werde ich für ein halbes Jahr deine Sklavin. Hare Krishna. Deva Devi sagte, angenommen. Wenn ich ihn nach einem halben Jahr nicht dazu gebracht habe, an mich zu denken und nur an mich zu denken, dann werde ich für ein halbes Jahr deine Sklavin, Schwester. Sprach es und machte sich sofort mit großer Zielstrebigkeit an die Aufgabe. Sie nahm ihre kleine Krone weg, ihre kleine Ringe, ihre Fußglöckchen, ihren tollen Bauchmuck, wenn es das gibt, also so ein Bauchring, oder wie nennt man das, Radadewig, so ein Bauchgürtel, Klingel, Hüftklingel, Gürtel und so, und legte alles ab, borchte sich so ein Safrangewand, wie Jai Gopal hat, und ging dann unschuldige Lieder singen in den Blumengarten. Sie setzte sich hin und schluchzte. Vibrana kam und sagte, Kind, was ist denn? Ach, meine Mutter hat mich dazu verdammt, eine Prostituierte zu werden. Hare Krishna. Aber ich will nicht mehr und kann nicht mehr. Ich will nur noch dem Herrn meines Herzens dienen. Kann ich dir helfen bei der Blumen, beim Anbau der Blumen? Vibrana sagte, ja, liebes Kind, du kannst Kuhmist bringen und Deva Devi diente also dem Vipranarayan für 5 Monate und 2 Wochen, ohne ihn irgendwie abzulenken von seinem Service. Irgendwann dann, gegen Ende dieser Zeit, kam dann doch Deva Devis Zeit. Es gab einen schweren Monsunfall und Vipranarayan ging in die einzige kleine Hütte, die da war, und hielt sich dort auf, bis er plötzlich das Zähneklappern von der Deva Devi draußen hörte. Und er ging draußen, was ist denn, Kind? Und sie sagte, ich habe nur dieses eine Gewand oder ein doppeltes Gewand, das trocknet noch. Es ist so kalt hier, ich hole mir eine Erkältung weg, wenn das so weitergeht. Oh, sagte Vipranarayan, dann hättest du mir doch sagen, komm in meine Hütte. Und legte sich auf die andere Seite zum Schlafen. Deva Devi legte auch da. Und plötzlich, ich weiß nicht wie, fragt mich nicht, hat sie durch ihre enorme Shakti, eine Shakti, die was mit dieser Farbe zu tun hatte, die Erscheinungsweise der Leidenschaft, sehr rajasic, irgendwie so Shakti, Shakti, Shakti. Dann hat sie noch entsprechend geseufzt und so weiter. Und irgendwann lag Vipranarayan auf ihr. Nicht um sein Gewicht abzulagern, sondern mit leidenschaftlichen Intentionen. Deva Devi stand sofort auf und sagte, auf Wiedersehen, ich werde dich verlassen. Nie wieder wirst du mich sehen. Ich habe mein Ziel erreicht. Und ging nach Hause und sagte zu ihrer Schwester, morgen wird er kommen an die Tür, wo so viele Männer gekommen sind, wo so viele Kaiser gekommen sind, so viele eklige Jämmerlinge. Die Männer sind alle gleich. Und du wirst ihn sehen, deinen Heiligen, wie er nur noch chantet, Deva Devi Kripa, Deva Devi Kripa. Und so war's. Am nächsten Morgen war Vipranarayan vor der Tür der Dame und chantete nicht mehr Om Namo Narayanaya, sondern Deva Devi, lass mich ein, gebe mir deinen Darshan noch ein einziges Mal. Er ist so süß wie Rosenbutter und so weiter. Nun, der Herr Ranganath Krishna hatte das beobachtet. Er hatte beobachtet, wie in dem Geiste seines Devotis eine bestimmte Färbung auftrat, die ihn dazu gezwungen hatte, seine Prinzipien aufzugeben. Und da Krishna von unendlichem Mitgefühl erfüllt ist, das ist eines seiner Eigenschaften, beschloss er zu intervenieren, aber auf eine typische Krishna-Art. Yasyaham Manugrinami, das war das Tor, durch das Krishna seinen Devoti führte. Am nächsten Morgen, also am übernächsten Morgen eigentlich dann, klopft es an der Tür von Deva Devi. Ein wunderschöner Brahmanenjunge stand davor. Und er sagte, Deva Devi, Fußball?
Ja,
die ist auch in Deutschland. Die haben eine bestimmte Färbung im Geiste. Das sind Bälle und rote Farben. Die Erscheinungsweise der Leidenschaft. Deva Devi. Dieser junge Brahmana stand vor der Tür. Deva Devi sagte, wer schickt dich so früh am Morgen? Oder kommst du in eigener Absicht? Du bist wunderschön. Der junge Brahmana sagte, ich komme von Vipranarayan. Er möchte dich bezahlen für deine Dienste. Was? Er hat doch gar nichts, außer ein paar Blumen. No, er möchte dir etwas geben. Und der Brahman-Junge, der so eigentümlich leuchtete, holte einen total massiven goldenen Teller heraus. So dick, also ein Plate mehr. Wie sagt man das? Ein Tablett mit kleinen goldenen Bowls, die da drin waren. Goldenen Schüsseln aus massivstem Gold. Und gab die Devi von Vipranarayan. Sagte Deva Devi, mein Bild tut sich ja total verändern. Wo ein goldener Teller ist, da sind vielleicht auch zwei. Und nahm das an. Nächsten Augenblick hörte sie ein rohes sie fragte noch, wie heißt du? Identifiziere dich. Ach, sagte der Brahman-Junge, ich heiße Ranga. Aha, sagte Deva Devi, es klingt fast wie Ranganath. Und schaute noch einmal hin und da war der Brahman-Junge schon verschwunden. Seltsam, sagte sie. Und im nächsten Augenblick hörte sie, wie jemand mit ganz, ganz großer Intensität an die Tür klopfte und sagte, holla, so früh am Morgen. Und sie sah, dass der Offizier der Palastwache davor stand. Hinter ihm 12 Lanzenträger. Und sagte, Deva Devi, der goldene Teller des Herrn fehlt. Heute wollte Ranganath Frühstück haben die Pujaris gemeldet, sie wollten den goldenen Teller richten fürs Frühstück, aber der goldene Teller war aus der Schatzkammer verschwunden. Wir haben den Auftrag, ihn zu suchen. Wir wissen, dass du nicht stiehlst, aber es ist eine Routineuntersuchung. Und schon war der General drin und sah auf dem Tisch den goldenen Teller. Sagte dieser Offizier. Und jetzt war er überhaupt nicht mehr höflich. Du Miststück! Nicht, dass du uns schon den König verrückt machst. Jetzt stiehlst du auch noch das Eigentum Gottes. du entsetzliches Luder. Und er wollte sie gerade am Zopf packen. Und Devadevi sagte, ich hab's nicht getan, ich hab's nicht getan. Versteh doch, ich hab's nicht getan. Es ist die Bezahlung von so einem Scheinheiligen, dem wie Brennereien. Ein Junge kam vorbei heute Morgen und hat mir das als Bezahlung gegeben. Was, sagte der Offizier, der jetzt immer nur da so verrückt weint in seinem Garten und nicht mehr die Girlanden bringt? Ja, wahrscheinlich, sagte Devadevi. Und so kam die Palastwache auf Vibranarayan und warf ihn ins Gefängnis. Intensiv, oder? Am nächsten Morgen hatte der König einen Traum. Im Traum erschien ihm Ranganath und sagte, mein lieber König, es ist ein großer Fehler. Vibranarayan ist mein Devoti. Er hat nur die falsche Färbung im Geiste. Ich wollte ihn jedoch retten. Versteh, ich war es, der diese Teller gestohlen hatte und zu Devadevi gebracht hatte. Und er erklärte dann dem König alles und sagte zum Schluss, bring ihn aus dem Gefängnis heraus. Er wird gelernt haben. Und so wurde Vibranarayan entlassen aus dem Gefängnis auf die Bitte des Herrn selber, der gezeigt hatte, wie er seinen Devoti auch in misslichen Lebenssituationen beschützt. Doch, meine lieben Devotis, das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, ich möchte jetzt ein bisschen zu dem Thema kommen und ein bisschen, nachdem ich euch diese schöne besänftigende Geschichte erzählt habe, ein bisschen in die Tiefe hineinbohren. Wir sollten nicht darauf warten, dass Krishna vor uns erscheint. Wir sollten uns von unserer Weise her qualifizieren, indem wir unseren Geist als einen Thron umbauen, auf dem Krishna gegenwärtig ist. Es gibt ein wichtiges Regelbuch, Bhakti Rasamrita Sindhu, wo 64 Regeln beschrieben werden, was man tun kann, um den Körper zuerst zu beschäftigen mit Krishna und dann den Geist. Und am Ende dieser vielen Regeln, die da gegeben werden, wird die höchste Regel, die alle anderen Regeln umspannt, gegeben. Es heißt dort nämlich Smatavya Satatam Vishnu Vismatavyo Najatu Jet. Denke immer an Krishna und vergesse ihn niemals. Das ist die höchste Regel. Alle anderen Regeln sind nur Diener dieses ein Prinzips. Wenn unser Geist Hare Krishna. Erlaubt mir bitte, das euch nochmal zu zeigen. An Krishna denkt. Wird der Geist tiefblau gefärbt? Wie Kangini Sari, du hast den guten, dein Sari ist noch ein bisschen hell, aber das ist gleich, glaube ich, die gleiche Farbe hier. Wenn unser Geist tatsächlich täglich in den Krishna-Bereich aufgeht, wird es möglich sein für unseren Geist, tatsächlich eine spirituelle Färbung anzunehmen. Und da ist der ganze, sagen wir mal, die ganze Kernessenz des spirituellen Lebens drin zu finden. Wie kann unser Geist dazu kommen, dass er, sagen wir mal, an Krishna denkt? Thank you. kommt so ein plötzlicher Gedanke in unseren Kopf hinein und dann folgen wir ihm. Unser Geist kann an Krishna immer denken. Wenn wir anfangen, täglich über Krishna zu hören, zum Beispiel das Chanten der heiligen Namen, wenn wir den heiligen Namen täglich hören und chanten, wird in unserem Geiste eine Krishna-Färbung auftreten. Es ist jedoch sehr wichtig, dass wir den heiligen Namen nicht einfach nur automatisch hören, sondern, wie Bhaktivinoda Thakur sagt, voller Zuneigung hören. Japa zu machen, heißt voller Zuneigung zu chanten. Denn erst wenn die Zuneigung da ist, wenn man mit Zuneigung Krishnas Namen ausspricht und nicht automatisch Lippenbewegung und Lippengymnastik macht, dann ist es so, dass der heilige Name anfängt, unser Herz zu färben. Shravanam ist der erste sehr wichtige Schritt für diejenigen, die eine spirituelle Prägung im Geist erfahren möchten. Shravanam oder das Japa zu machen mit Zuneigung. Der zweite Punkt ist, der immer wieder gesagt wird, ist Kirtanam, dass man über das Gehörte spricht und es lobpreist. Der Geist wird, wenn wir etwas hören und dann darüber sprechen oder lobpreisen, eine Prägung im Geiste bekommen. Und der dritte Punkt, der gesagt wird, ist, dass man anfängt, nachdem man etwas gehört hat, darüber gesprochen oder gesungen hat, Manaha zu machen. Manaha heißt, dass wir darüber reflektieren und nachdenken. Erst wenn man anfängt, über etwas zu reflektieren, was man gehört hat, wird der Geist tatsächlich geprägt und gefärbt werden. Manaha. Aber auch das reicht noch nicht aus, um den Geist richtig zu färben. Man könnte, sagen wir mal, etwas hören aus den vedischen Schriften. Man könnte darüber sprechen oder Mantren zum Beispiel intonieren und Kirtan machen. Man kann auch darüber nachdenken, aber wenn man das auf einer bestimmten oberflächlichen Ebene tut, wird der Geist noch nicht geprägt. Was als nächster Schritt sehr wichtig ist, ist Nididhyasan zu machen. Das heißt, etwas anzuwenden. Der Mensch lernt am meisten dann, wenn er etwas anwendet und dann mit diesem Wissen in eine Situation kommt, wo er das Wissen in die Praxis macht und dann eine praktische Erfahrung macht. Seht mal, während ich diese Farbbeutel hier vor mir anschaue, kriege ich auch langsam Zweifel, ob das euch erreicht, dieses Thema. Es geht mir nicht, dass einige von euch nicht so richtig den Punkt aufnehmen und aufsaugen. Weswegen ich es trotzdem mache, ist, weil ich weiß, dass viele von euch alles von der Vorlesung vergessen werden. Außer, dass Sachinandan Swami so verrückte Farbbottiche mitgebracht hat. Weil das seht ihr nicht jeden Tag. Das macht auch noch Lärm. Das gräbt sich ein im Geiste. Viele von euch werden alles vergessen. Wahrscheinlich schon am nächsten Morgen, wenn ihr Hare Krishnas seid. Und wenn ihr Leute seid, die öfters, also Hare Krishnas hören so viele Vorlesungen, die können sich nicht alles merken. Und wenn ihr Leute seid, die nicht so oft Vorlesungen hört, dann werdet ihr vielleicht in einer Woche noch erinnern, was ich versucht habe zu vermitteln. Aber alle werden mit den Farben, das war so verrückt, der Swami hatte da sowas gemacht wie ein kleines Kind, hatte mit Farben gespielt plötzlich. Was hat denn das noch zu bedeuten gehabt? Oh ja, er hatte gesagt, woran ich denke, das färbt mein Geist. Und ich sollte vorsichtig sein mit meinen Gedanken. Ich sollte sowas wie mentale Hygiene praktizieren in meinem Alltagsleben. Ich habe heute, war ich in einem Ort namens Alpenblick und traf ich jemanden aus, der in Kroatien in einer Vorlesung war im Laguna Beach Hotel. Und der hatte die Leute, die er besuchte, hatte er gesagt, ich war in der Vorlesung vom Swami. Der hatte plötzlich in der Vorlesung einen Eimer herausgeholt und dann Tuch gefärbt. Im Alpenblick hatte ich das gehört. Das war alles, was die Person erinnert hatte. Das war vor ein paar Monaten. Habe ich gefragt, was war denn der Punkt dabei? Oh ja, der Punkt war, ich muss vorsichtig sein, woran ich denke, sonst färbe ich mein Bewusstsein in einer Weise, wie ich es nicht will, wie es nicht gut ist für mich. Deswegen heute habe ich die Möglichkeit, über das geheime Wissen der Veden zu sprechen. Ich werde das nur einmal machen, mit diesen Farbbottichen. Glaubt mir, ich mache es für euch, damit ihr diesen Punkt erinnert und einfach versteht. Im Leben ist es nicht so wichtig, was du hast und was du tust. Im Leben ist es wichtig, wie du dein Bewusstsein färbst. Zu oft wird das vergessen. Zu oft sind wir unvorsichtig im Alltagsleben und haben Gemeinschaft, sehen uns Dinge an. Zu oft sind wir unvorsichtig, wenn wir im Tempel sind und lassen uns von den Störenfrieden die Politics reintragen, verunsichern und verwirren und haben trübe Gedanken im Geiste, nicht? Und so weiter. Da muss man sehr vorsichtig sein. Wir werden nicht spirituelle Fortschritte machen können, wenn wir unseren Geist nicht Krishna-mäßig färben. Und dazu ist es wichtig, haben wir alle Hände voll zu tun. Viel zu hören über Krishna, viel zu sprechen über Krishna, tief das Thema zu reflektieren und dann in die Praxis zu gehen, in Situationen, wo wir auch meinetwegen eine Art Risiko eingehen. Nicht? Wo wir, ich habe sowas gehört, ich mache das jetzt einmal. Wisst ihr, wie ich Vegetarier wurde? Indem ich, was ich gehört hatte, anwende. Ich wurde zu einem Buffet eingeladen, also und die ganze Verwandtschaft war da, es war ein wichtiges Buffet und irgendeine Hochzeit, wo viel Geld, was hatte mit viel Geld zu tun. Und ja, und dann bediente man sich selber. Und ich hatte im Tempel gehört, vegetarisch essen ist besser. Und die hatten das begründet und ich hatte Vertrauen darin und hatte mir so aus dem Fleischbuffet so die Gurken rausgeholt und die Salatblätter und so und mir so einen Veggie-Teller gemacht. Und den aß ich begeistert auf. Und dann kam mein Onkel, der ein großer Materialist ist, und sagte, was ist denn mit dir los? Bist du krank? Ich habe gesehen, wie du nicht Lachs genommen hast. Lachs ist eine Fischart. Und dann guckte er auf meinen Teller, was, das ist ja nur Grünzeug. Und dann fing er an, mit mir zu argumentieren. Ich war so und so immer ein Dorn im Auge von dem Onkel und dann hat er mich da gestellt und bald war die ganze Verwandtschaft rum. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt werde ich hier fertig gemacht, wenn ich nicht bald was sage zu dem Thema. Der Onkel sagte, ich will wissen, warum du nicht isst wie normal. Du bist schon so unnormal seit ein paar, man hört das immer von dir. Und da habe ich gesagt, jetzt wende ich mal an, was mir der Devotee gesagt hat, mal sehen, was passiert. Ich richtete mich auf, war schon ein bisschen agitiert, weil es mir ans Ego ging, und sagte dann ganz laut und vernehmlich für die ganze Verwandtschaft, Fleisch essen ist Mord. Mal sehen, was passiert. Das war also wie eine Bombe. Das war klasse. Also man redet immer noch über dieses Buffet. die hatten auf alles andere, weil ich war auch ein höflicher Mensch, ich hatte mit allem anderen gerechnet, aber nicht mit dem. Und seit dem Zeitpunkt bin ich Vegetarier. Ich habe einfach gedacht, jetzt muss ich das auch anwenden, ne, was ich da gesagt habe. Jetzt wird also nicht mehr Kompromisse gemacht. Es klappt ganz gut. Also, so, das ist, wenn ihr was anwendet, werdet ihr sehen, wie ihr plötzlich eine unglaubliche Kraft entwickelt in eurem Leben. Etwas zu tun, was ihr nicht bevor tun konntet. Aber in den vedischen Schriften, also zumindest den Bhakti-Schriften, wird gesagt, dass diese vier Schritte noch nicht ausreichen, unser inneres Leben, unseren Geist zu verändern. Hören, spirituelles Wissen hören, Kirtanam, zu singen, wie wir machen, darüber auch sprechen, Manaha, das zu reflektieren und anwenden, reicht noch nicht aus. It's not enough, Chitta. Was wichtig ist, damit unser Geist wirklich gefärbt wird mit der transzendentalen Farbe, die hier in diesem Versuch also ein schönes Blau ist, ist, du musst beten. Ein Mensch, der nicht beten kann, sagt, ich brauche keine Hilfe. Ein Mensch, der beten kann, sagt, ich brauche Hilfe, um diese Umgestaltung des Denkens, diese Umgestaltung zu vernehmen. In Indien sagt man immer, ein Auge, was nicht weinen kann, wird infiziert. Da kommt so der Staub rein und Giftstoffe und so weiter. Ein Mensch, der nicht wirklich intensiv beten kann, wird nicht wirklich spirituelle Dinge kriegen, weil er verzichtet auf eine wichtige Shakti, eine wichtige Kraft, die man als die Kripa Shakti, die Barmherzigkeits Shakti bezeichnet. Es war diese Kraft, die den Vipranarayan schließlich total transformierte. Vipranarayan wurde nicht irgendein vergessener südindischer Heiliger. Er wurde einer der 12 Alvas, der ganz bedeutenden spirituellen Acharyas, die lehrte. Denn Vipranarayan hat sehr viel gebetet. Ja, ihm wurde ja auch klar, dass diese ganze Arrangierung mit der Deva Devi und wie das ihm gegangen war, das saß. Der hatte erstmal so eine Färbung gehabt, plötzlich war das rot und so. Und danach hat er so an Krishna gedacht, sich so gewendet an Krishna, dass eine völlige Transformation in ihm stattfand. Ich wünsche euch alle diese Transformation. Ich wünsche euch alle, dass ihr Eingang, oder sagen wir mal, Einlass findet in dieses spirituelle Geheimnis. Das Geheimnis der Bhava oder das Geheimnis der Raga, wo euer Herz gefärbt wird. Eine andere Bedeutung von Raga heißt auch Anhaftung. Wenn man die Raga oder seine Anhaftung auf Krishna richtet, kommen zwei Dinge im Geist auf. Das eine ist maßloses Erstaunen, weil Krishna niemals, man sagt Chamatkar dazu, weil Krishna niemals, wie soll ich mich ausdrücken, langweilig wird oder ab, also wie sagt man, alltäglich. Nein, wenn wir uns an Krishna erinnern und uns mit Krishna beschäftigen, mit Anhaftung, werden wir immer ein neues Erstaunen finden. Oh, Krishna hat diesen Aspekt, Krishna hat diese Eigenschaft, Krishna hat diese Form, Krishna hat dieses Lila und so weiter. Krishna hat diese Arrangierung gemacht in meinem Leben. Es wird immer voller Erstaunen sein. Ich muss mich gerade an eine meiner Gastgeber auf dieser Tour erinnern, ein Haushälterpaar, die einfach Tulasi Devi bei sich zu Hause reingenommen eingeladen haben. Und ich finde das total, ist eine Pflanze, die Krishna sehr lieb ist, die heilige Tulasi, und deren ganze Hausatmosphäre sich total verändert hat. So stark, dass sogar ein etwas, ich bin nicht sehr, sehr sensibel, ich habe das aber trotzdem sofort gemerkt, als ich reinging. Das ist ja ganz anders hier. Krishna hat immer Überraschungen für uns beiseite. Bitte wisst, wenn ihr diesen Pfad folgt, dem Pfad der Bhakti-Yoga, um Krishna kennenzulernen, sind viele Überraschungen für euch auf dem Wege bereit. Hare Krishna, bist du noch mit uns? Hare Krishna. Ja. Das ist, was ich heute für euch vorbereitet habe. Ich habe vor drei Tagen einen Professorenfreund von mir kennengelernt. Und damit möchte ich jetzt abschließen mit diesem Punkt. Also nicht kennengelernt, besucht wieder, nach langer Zeit. Und er hat mir über ein Erlebnis erzählt, was sein Bekannter hatte. Das war ein alter Mann. Dieser alte Mann wurde mit 75 Jahren mit einem todesbringenden Krebs in das Hospital eingeliefert. Und seine Verwandten hatten ihn schon aufgegeben. Er war wirklich ganz und gar krank und sterbekrank. Nun, neben dem alten Mann lag ein AIDS-Kranker, der ebenfalls sterbekrank war. Und AIDS, das war eine Überraschung für die Verwandten. Das war ein sehr sozialer Fall. Also die haben sich alle von ihm abgewandt. Und dieser arme AIDS-Kranke, der starb da vor sich hin, ohne Verwandte und Bekanntenbesuche zu haben, weil die alle dachten, wo der wohl war und so weiter. Nun, unser Krebskranker hat beschlossen, diesen jungen Mann, der dort an AIDS starb, zu pflegen. Er hat täglich für ihn gesorgt und täglich ihm auch gewaschen und so weiter. Und nachdem er das für einige Zeit gemacht hatte, ergab sich etwas ganz Tolles. Sein Krebs ging zurück. Der AIDS-Kranke starb und als er begraben wurde, war der alte Mann geheilt von Krebs. Denn in sein Herz war eine andere Färbung gekommen. Er hatte nicht mehr an sein eigenes Leid gedacht, an seinen eigenen Krebs. Er hatte gedacht daran, ich muss mich um den anderen kümmern. Und hatte auf diese Art und Weise, durch diese Meditation und durch diese Ausrichtung, eine ganz andere Entwicklung genommen in seinem Leben. Eine ganz andere Orientierung erfahren und letztendlich den Krebs abschütteln können, was nicht einfach ist. Ist nicht einfach, wenn er mal zubeißt. So, diese gedankliche Ausrichtung des Geistes ist wichtiger als irgendetwas anderes. Man kann so viele spirituelle Praktiken machen. Man kann die Veden lesen, man kann Hymnen rezitieren, man kann Mitgliedschaft in einer vedisch orientierten spirituellen Gruppierung machen, man kann dies oder das machen. Wenn der Geist nicht an Krishna denkt oder wenn der Geist nicht sich anders färbt, ist das alles nur äußeres Schmuckwerk. Deswegen möchte ich euch alle inspirieren, euren Geist mit spirituellen Dingen in Kontakt zu bringen und euch prägen lassen dadurch. Damit bin ich an ein Ende gekommen. Alles Liebe und Gute auf eurem eigenen spirituellen Weg und Hare Krishna! Ihr seid auch ganz herzlich eingeladen für das Fest, den Jagannath-Umzug am Samstag. Die Besammlung ist um 14.30 Uhr. auf dem Utoke, also, sorry, ich hatte es jetzt falsch gesagt, Utoke. Ich sage immer Otto, achso, das ist falsch, ja. Ja, genau. Hare Krishna. Habt ihr zu diesem Thema noch irgendwelche Fragen? Etwas, was euch noch aufgefallen ist, woran ihr denken möchtet? Was denkst du darüber, Ananda Chaitanya? Hast du das auch schon festgestellt? Ich meine, die Devotees, die zum Beispiel chanten und so Prasadam essen, die werden von vielen Leuten, auch wenn man sich einen Trainingsanzug anzieht und so weiter, immer erkannt. Also heute ging ich ganz normal spazieren mit einer Traininghose. Sofort haben die Leute geguckt und gesagt, Hare Krishna. Weil das, wahrscheinlich sah ich auch nicht so ganz, also ich weiß nicht, ob ich das jemals noch hinkriege, ganz normal auszusehen, aber Leute nehmen das wahr, was man im Herzen hat. Ich habe es oft gemerkt, wenn ich Vorlesungen gebe, ich kann die Vorlesung geben, die gleiche Vorlesung geben, und wenn ich in Gedanken wirklich dabei bin, gelingt es mir, die Herzen meiner Zuhörer zu erreichen. Wenn ich in Gedanken nicht dabei bin, kann ich das genauso sagen. Ja, auf dem Tape Recorder kann man es genauso hören. Aber da ist eine bestimmte Kraft nicht da. Der Geist ist so wichtig. Ne, im spirituellen Leben ist diese Absorbierung des Geistes so wichtig. Ja. Das war ein toller Sound. Die neuen Leute haben immer Fragen, aber ich wollte von den älteren Leuten erstmal hören, nicht? Die ja immer sehr tief reflektieren. Jai Gopal.
Was wäre, man soll sich von den äußeren Schwierigkeiten oder den Schwierigkeiten, die man bemerkt, nicht natürlich sind, nicht schön lassen, nicht werden lassen, wie es heißt. Vielleicht auch, was ein bisschen erwähnt, in Gemeinschaften. Und zum Teil passieren gewisse Dinge in Gemeinschaften durch vielleicht
Ego.
Ego und so. Da soll man sich auch nicht stören lassen. Zum Teil empfinde ich das ein bisschen noch schwierig, weil es sind ja Sachen, die einem auch selber betreffen, weil man sind ja in einer Gemeinschaft. Oder? Weil man wünscht ja, dass die Gemeinschaft sich entwickelt, die Beziehung sich entwickelt, dass es eine starke Gemeinschaft gibt. Und dann denke ich auch, wenn ich mich nicht davon stören lasse, kann ich auch so ein bisschen in die Schiene kommen, dass mir das einfach gleichgültig ist und auch einfach mein Leben
ist. Es gibt viele, viele Beispiele von Dingen, die uns wirklich stören können. Du hast ein Beispiel gesagt, eine andere ist körperlicher Schmerz oder Hunger. Wenn wirklich der Hunger wütet und man ein starkes Pitta hat, nicht, dann ist man gestört und wird mental vielleicht sogar. Also es ist sehr wichtig, da es wird in dem Werk Bhajan Rahasya spricht darüber, sehr wichtig, dass natürlich werden wir als Menschen durch Dinge gestört. Hunger zum Beispiel oder Kälte oder Menschen, die uns nahe sind, uns sehr enttäuschen und so weiter. Aber wir müssen sehr darauf achten, dass diese Gedanken nicht über uns her also uns nicht anfangen zu beherrschen. Wenn wir da nicht vorsichtig sind, werden die anfangen, uns zu beherrschen. Es war einmal so, ich will das jetzt nicht so ausführlich darstellen, aber das Chaitanya Mahaprabhu hat einmal ein sehr schönes Wunder gewirkt. Da gab es diesen Amoga, den Schwiegersohn von Sarvabhauma Bhattacharya, der eine sehr hässliche Zunge hatte und sehr gemeine Dinge gesagt hatte. Und der Amoga hatte Lord Chaitanya sehr, sehr verletzen wollen und hatte etwas sehr Und als Ergebnis auf, darauf bekam er eine, wurde er verflucht von seinem eigenen Schwiegervater, dem Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharyas Tochter war mit dem Amogha, diesem miesen Typen, könnte man sagen, verheiratet. Und nachdem Amogha Chaitanya Mahaprabhu so grob verletzt hatte mit Worten, hatte Sarvabhauma Bhattacharya gesagt, möge meine Tochter eine Witwe werden. Das heißt, möge er sterben. Sehr hart. Und Amogha lag schon am nächsten Tag dann nieder mit einem schweren Siechtum. Cholera. Tödliche Krankheit. So, Chaitanya Mahaprabhu hörte davon und weil er sehr, sehr barmherzig ist, ging er zu Amogha hin, legte ihm die Hand auf das Herz und sagte, Amogha, du bist ein Brahmana, du bist ein spiritueller Mensch. Wie konntest du erlauben, dass in deinem Herzen Neid sitzt? Ja? Wie konntest du erlauben, dass in deinem Herzen Neid sitzt? Das Wertvollste, was du hast, ist dein Herz. Wie konntest du erlauben, dass das vergiftet wird? Amogha sagte, jetzt steh auf, chante die heiligen Namen, es ist alles vorbei. Amogha stand auf, durch die Berührung von Chaitanya Mahaprabhu in unglaubliche Ekstase versetzt und chante den heiligen Namen, frei von Cholera. So, Jai Gopal, wenn wir uns mit etwas beschäftigen, was uns stört, fangen wir an, manchmal Eigenschaften zu entwickeln, genau wie die Leute, die uns stören. Wir werden auch ein bisschen boshaft vielleicht, gestört. Das ist eben, was in diesem Teufelskreis der Störung stattfindet. Wir nehmen die Eigenschaften von denen an, die und von dem, was uns stört. Viele Kinder, die ihre Eltern fürchterlich hassen, das soll ja vorkommen in der Pubertät, wenn man immer von den Eltern Anstandsregeln beigebracht kriegt, die werden genauso intolerant, wie sie es ihren Eltern vorschreiben. Das ist richtig ein Punkt, der in der Erziehung da ist. Viele Kriegsgegner werden unglaublich militant. Also du musst mal durch Berlin gehen, da gibt es diese also Menschen, die militant gegen den Krieg sind, aber auch gegen so viele andere Dinge, die vermöbeln laufend Leute. Das, womit du dich beschäftigst, das nimmt plötzlich Kraft von dir an. Das ist das, was ich durch dieses Beispiel versuchte zu sagen. Nicht? Wo du reingehst, so wärst du. Das ist sehr leidvoll. Nicht? Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir als Devotees nicht eben über Störungen nachdenken. Ganz gleich, wo die auftreten. Ob es nun Hunger ist, oder Verdauungsschwierigkeiten oder was auch immer. Wir denken, wir müssen uns auf einer Ebene damit beschäftigen, aber wir dürfen nicht zulassen, wie das ganz und gar Gewalt übereinnimmt. Wenn du hungrig wirst und durch den Hunger gestört wirst, musst du sicherlich auch was gegen den Hunger tun. Tust du, glaube ich, auch. Aber wenn du jetzt nur noch an Essen denkst, dann sagt Vyasadev, ist man nicht ein richtiger Devotee. Vyasadev sagt, wenn man ein Devotee sollte, bei Verlusten und auch beim Hunger, es spricht von Hunger direkt, nicht ausfriedend in deiner Sprache. Dann muss immer so eine Schiene, müssen wir immer behalten, wo wir würdevoll als Devotees mit einer Sache umgehen. Es ist ganz gleich, was es da ist. So, auf einer Ebene müssen wir uns um Dinge kümmern, wie um den Hunger. Auf einer anderen Ebene aber müssen wir unbedingt aufpassen, dass das nicht zu viel Gewalt über uns nimmt. Also es ist ganz, zum Beispiel so viele Frauen haben so viele schlechte Erfahrungen mit Männern in unserer Gesellschaft. Und die entwickeln dann so einen Männerhass und merken gar nicht, dass sie irgendwann wie Männer werden. Also wie die Männer, die sie nicht mögen, diese dominanten und was weiß ich, kontrollierenden. Und so schlüpft das, gegen das sie sind, in ihr Herz hinein und nimmt Besitz ein von dem, was sie tragen. Habe ich oft erlebt im Predigen. Das habe ich so gesagt. Fällt dir nicht auf, du redest nur über Männer? Willst du nicht mal was anderes denken? Haben die schon so viel Besitz über dich genommen, dass du nur noch daran denken kannst? Das ist ganz wichtig. Ich weiß, das ist schwierig manchmal, wenn es Dinge sind, die einen wirklich im Herzen treffen. Aber gerade dann sind wir gefordert. Gerade dann ist es wichtig, dahin zu kommen. Harry Bull. Die ist ja unglaublich ruhig. Ja, ganz brave. Ja. Es soll etwas im Ayurveda geben, wo gesagt wird, Eltern, die sich sehr damisch verhalten, kriegen ruhige Kinder. Eltern, die sich nicht damisch verhalten, die werden laufen von den schrecklichen Schreien der Kinder. Schon wieder. Aufgescheucht. Hare Krishna. Spricht, kannst du mal Chitra sagen. Da habe ich mal gehört, also ich kann das jetzt nicht, ich weiß nicht wo, und habe ich mal gehört. Gut. Rolf.
Mir ist aufgefallen, du hast anfangs ein weißes Tuch präsentiert.
Ja.
Jetzt wird ja der Geist verglichen mit einem Lagerhaus an Eindrücken. Also wir kommen ja bereits hierher mit einem gefärbten, bunten,
ja,
bunt gefärbten Geist.
Ja.
Also die Farbe Blau wird immer irgendwie mit anderen Farben. Wie bekommen denn diese Farben weg, die schon,
ja,
seit urvordenklichen Zeiten in uns.
Golf macht einen sehr, sehr guten Punkt. Er sagt, wir sind ja schon geprägt. Das ist jetzt eine Herangehensweise. Ein Beispiel kann immer nur etwas, einen Aspekt darbringen. Aber du kommst jetzt mal von der anderen Seite. Du sagst, wir sind ja schon gefärbt. So viele Färben, bunt gefärbt, bunt gescheckt. Ja, wenn du das hast, wenn du diese Prägung schon hast, ist es sehr wichtig, dass du dir darüber bewusst bist und dass du sehr, sagen wir mal, hinterfragst, wie dein Denken, ob dein Denken an Krishna nicht möglicherweise materiell gefärbt ist. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man da nicht sofort alles, was man über Krishna so denkt, als rein und transzendental ansieht. Krishna ist immer jenseits all unserer Kategorien und jenseits all unserer Denkvorstellungen. Und wir müssen uns dafür hüten, nicht die Farben dieser Welt auf Krishna zu übertragen. Man nennt das normalerweise eine Projektion. Krishna ist wirklich da ganz und gar anders. Aus diesem Grunde, sehen wir, es gibt in der materiellen Welt ein Thema, was jede Zelle unseres, es gibt ein paar Themen, die sehr, sehr emotional besetzt sind, wie zum Beispiel Sexualität. Zorn ist ein anderes Thema. Und es sind diese Themen, wo wir sehr vorsichtig sein müssen, wenn wir denken, wir sehen sie bei Krishna wieder. Denn das, was Krishna da macht, ist garantiert nicht so. Ich muss daran denken, weil viele Menschen die Bhagavad Gita missverstehen. Sie sagen, hier findet eine Schlacht statt. Wieso kann das göttlich sein? Habt ihr diesen Einwand schon mal gehört? Vielleicht habt ihr ihn bei euch selber auch mal erlebt. Ich war pazifistisch, bin jetzt eigentlich auch, also ich bin schon ein friedliebender Mensch, Aber ich war damals ein richtig so Pazifist und habe damals, als ich die Gita gelesen habe, aus diesem Grunde nicht verstehen können, weil ich dachte, Krishna, der motiviert den Arjuna jetzt zum Abschlachten. Ne? Und es ist sehr wichtig, dass wenn wir uns mit, sagen wir mal, der tiefen Spiritualität auseinandersetzen in unserem Leben, dass wir sehen in unserem Leben, dass wir nicht diese Färbung auf Krishna übertragen. Deswegen sind bestimmte Themen, wo wir als bedingte Seelen bestimmte Missverständnisse leicht bringen können, sind wir ein bisschen vorsichtig und hören nur vorsichtig darüber. Das ist, wo sich Srila Prabhupada und auch Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur von anderen Gaudiya Vaishnavas sehr unterscheiden. Da ist eindeutig ein Unterschied da. Gut. Ich glaube, dann haben wir nur noch eine Frage. Wann und vor allen Dingen, wo gibt es Prasadam? Ach so, oh. Ja. Es gab schon den ganzen Tag einen guten Tee. Warte mal, toll. Schön. Dann darf ich mich hier ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Bitte vergesst es nicht, wenn ihr morgen rausgeht, geht mit eurem Geist in das richtige Thema rein. Das soll hier für tiefblau Krishna stehen. Die Farbe ist von Rohini Sutta Prabhu für euch gegeben. Ich habe ihm gesagt, ich will sie, die wollte ich das mal so zeigen. Er hat dann gesagt, brauchst du Farbe? Habe ich gesagt, ja. Und gut. Alles Liebe und Gute dann und Hare Krishna. Hare Krishna.